Champions genießen! Ich sehe mit 93
Die letzte Aufnahme des Brustring-Talks ist schon eine Weile her, was man daran merkt, dass der VfB mittlerweile mal wieder einen neuen Trainer hat, die ersten drei Spiele in der Rückrunde gespielt sind oder jetzt im Jahr 2020 und wir mittlerweile aus dem DFB-Pokal ausgeschieden sind. Unsere Winterpause war also etwas länger als geplant und wir melden uns heute mit einem 3:0 gegen Aue im Rücken mit der 84. Ausgabe des Brustring-Talks zurück. Mein Name ist Martin und vom Brustring-Talk ist heute der Jens mit dabei. Erstmal hallo Jens.
Hallo.
Und unser Gast heute kommt aus der Kurpfalz, hat zum Glück das Spiel am Samstag direkt live in Stuttgart gesehen und sogar schon einen Stadionbesuch mit mir überlebt. Hallo Annette.
Hallo.
Annette, dann dürfte ich dich zu Beginn gleich mal kurz bitten, kurz ein paar Worte zu dir zu sagen, wie du zum VfB gekommen bist und wo du im Internet überall unterwegs bist.
Okay, also zum VfB gekommen bin ich. Ich weiß es nicht, es muss irgendwann mal zur Zeit der jungen Wilden gewesen sein. Es war ja auch hier in der Gegend, ist jetzt fußballtechnisch da noch nicht so viel los gewesen. Da gab es zwar den Waldhof, aber die haben sich natürlich da immer mal wieder selbst aus dem Rennen genommen. Und irgendwie war dann so für mich der VfB das Nächste. Ich weiß nicht, warum Karlsruhe es nicht war. Zum Glück eigentlich nicht.
Gute Entscheidung.
Ich wollte dort nicht Karlsruhe-Fan sein, aber es ist halt, wie es ist. Vielleicht waren es einfach diese jungen Wilden, die einfach einen so begeistert haben lassen. Und dann habe ich dazu gefunden und die Meisterschaft, dann war es eigentlich besiegelt. Also ich meine, wenn man das miterlebt, da ist man dann einfach Fan. Aber interessanterweise ist, seitdem der VfB gar nicht mehr so gut ist, ist es eigentlich viel intensiver geworden. Das ist eigentlich komisch, aber naja, irgendwie vielleicht stehe ich drauf, keine Ahnung. Und ja, sonst im Internet zu finden, bin ich eigentlich vorrangig auf Twitter, würde ich sagen. Ich habe zwar auch einen Instagram-Account, aber da bin ich jetzt nicht so krass viel unterwegs und ist jetzt auch einfach nicht meine Plattform. Deswegen würde ich mich da einfach auf Twitter beschränken. Das reicht eigentlich auch.
Gut, und dann lasst uns doch direkt anfangen. Unter der Woche, für uns schon fast ungewohnt. Also, dass also nicht Ligaspiel unter der Woche ist. Wir waren ja diesmal im DFB-Pokal sogar relativ weit gekommen und sind in Leverkusen ausgeschieden. Und ich würde sagen, am Ende fast ein bisschen, ja, mit dem Schade, da war ein bisschen mehr drin, Gefühl. Am Anfang denkst du ja, okay, Leverkusen, das wird nichts groß. Wenn du jetzt auch im Nachgang noch gesehen hast, dass die dann am 4-3 gegen Dortmund gewonnen haben, war irgendwie so das Gefühl von mir, das wird nichts groß. Aber am Ende hatte ich echt wirklich das Gefühl, schade, da war heute eigentlich echt die nächste Runde wirklich drinnen. Und am Ende haben uns leider so ein bisschen individuelle Fehler, ja, vielleicht die Überraschung verwehrt, noch mal eine Runde weiterzukommen. Und deswegen erste Frage an dich, Annette, wie du das Spiel in Leverkusen wahrgenommen hast, deine Einschätzungen dazu.
Also ich muss sagen, es war erstmal total entspannt, fand ich, einfach immer so ein Spiel zu gehen. Man ist nicht der Favorit. Man muss das Ding nicht gewinnen. Wenn wir es gewinnen, ist es geil, aber wenn nicht, ist es auch kein Drama. Leverkusen ist eine Bundesliga-Mannschaft, hat eine super Offensive und ich muss zugeben, ich hatte echt, nachdem wir ein bisschen auch Abwehrsorgen hatten, hatte ich echt Schiss, dass wir da eigentlich auch fast untergehen könnten, wenn uns da einfach irgendwie überrennen. Und das war dann eigentlich überhaupt nicht so, sondern der VfB hat sich da eigentlich mal in seiner Underdog-Rolle ziemlich wohlgefühlt, hatte ich den Eindruck. Und gerade der Materazzo hat ja auch ein bisschen gewechselt gehabt und ich muss sagen, das kam eigentlich ganz gut an und das Spiel hat irgendwie so ein bisschen Lust auf mehr gemacht und irgendwie Lust auf Bundesliga und jetzt muss man wieder zurück in die zweite. Ja, ist halt so, aber ja, war ein schönes Spiel eigentlich, auch wenn es der falsche Ausgang war.
Du hattest gerade schon den Kader angesprochen, ein bisschen geändert. Das war, glaube ich, somit die jüngste Aufstellung, die wir in der Saison überhaupt gehabt haben und es war nicht schlecht, also ohne quasi viele von den, sag mal, älteren Kräften.
Ja, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich bin Fan. Also ich bin eh dafür, mehr noch die Jungen einzusetzen. Klar, ich kann es auch verstehen, dass man sagt, das ist auch immer ein gewisses Risiko, weil natürlich sind die Formschwankungen unterlegen und da kann halt einer dann doch mal einen dummen Fehler machen und dann irgendein cleverer Zweitligist kann das auch ausnutzen. Aber mir geht es vor allem darum, dass wir müssen echt wieder Schnelligkeit, Geschwindigkeit auf den Platz kriegen und mit den Jungen haben wir das anscheinend.
Und das hat sich natürlich in Leverkusen auch gezeigt, dass gerade die schnellen Spieler vorne mal ihre Qualitäten so richtig einbringen können. In der zweiten Liga laufen sie in der Regel gegen eine Wand an. Und in Leverkusen hattest du halt auf einmal auch, sag ich mal, Räume in der gegnerischen Hälfte. Gerade so ein Gonzales oder Magituka, die haben da natürlich dann deutlich Vorteile gegenüber einem Zweitligaspiel, wo der Gegner oftmals dann auf der Grundlinie gefühlt steht und natürlich dann auch in Laufduellen ihre Qualitäten zeigen können. Ja, natürlich schade, dass du das am Ende dann eigentlich so unnötig verlierst, das Spiel, weil da war deutlich mehr drin und du hast eigentlich, dann kommen wir wieder zu diesem berühmten Bundesliga-Phänomen, so ein bisschen diese individuellen Fehler, die uns da in den letzten Jahren auch immer wieder das Genick gebrochen haben, war dann so ein bisschen nach dem Schema dann in der zweiten Halbzeit, dass du dies durch die zwei Torwartfehler dann da eigentlich relativ unnötig am Ende verlierst. Schade, aber sollte dann doch nicht sein mit der Überraschung.
Ja, also es ist schon schade, aber ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich war nicht so traurig, weil ich mir sag, ja klar, es ist nur ein Spiel, was wir dann vielleicht nochmal irgendwann haben. Ich habe ja auch schon darauf hingewiesen, das ist genau da, wo wir dann montags danach auf Arminia Bielefeld treffen. Und klar, Pokalspiel ist nur ein Spiel, kann aber 120 Minuten dauern. Die Pause ist zum Glück auch recht groß, aber ein Faktor kann spielen und ich habe keine Lust, dass es am Ende an diesem Spiel liegt, weil was bringt uns der DFB-Pokal diese Saison? Weil ja, gewinnen wäre natürlich ein Traum, aber ich glaube jetzt nicht, dass das dieses Jahr möglich wäre.
Ich hätte wenn so ein die Auslosung.
Ja, sorry. Jetzt.
Ja, kurze Anekdote. Wenn die Auslosung heute dann genauso gelaufen wäre, wäre es ein sehr interessantes Spiel geworden. Dann hätten wir jetzt zu Hause gegen Union Berlin gespielt. Da wären dann Erinnerungen aufgekommen.
Aber keine ja, guten.
Leider nicht. Gute,
nee. Ja, nee. Wir zwei hatten ja auf Twitter die Diskussion schon auch so ganz am Rande mit der Doppelbelastung. Ich vertrete immer ein bisschen eine andere Meinung. Ich sehe das bei einer Profimannschaft eigentlich nicht so, dass der Pokal da wirklich eine Belastung ist. Europäisch ist was anderes teilweise, aber DFB-Pokal sollte eine normale Mannschaft hinbekommen. Aber wie gesagt, müssen wir eh nicht mehr drüber diskutieren groß, weil am Ende bist du ausgeschieden und es ist jetzt auch nicht zu erwarten gewesen, dass du diese Saison da bis ganz zum Schluss im Pokal dabei bist. Dafür ist dann irgendwann das unausweichliche Spiel gegen Bayern und dann ist es eh vorbei. Und darauf kann man dann vielleicht auch verzichten. Dann ist es ganz gut, dass du so mit so einem positiven Gefühl in Leverkusen vielleicht dann am Ende rausgegangen bist und dich jetzt voll auf die zweite Liga konzentrieren kannst.
Also ich jetzt halt aus dem Aspekt, wir können mit Sicherheit hätten noch mal ein paar Euro mitnehmen können, vielleicht eben dieses Heimspiel mal bekommen, weil gefühlt haben wir im DFB-Pokal schon ewig nicht mehr daheim gespielt. Also das wäre natürlich mit Sicherheit schön gewesen. Und Thema Rückenwind ist natürlich mit Sicherheit, wenn du im DFB-Pokal noch mal eine Runde weiterkommst, gibt es dir vielleicht schon noch mal auch noch mal ein bisschen extra Schub, den du dann auch in die Liga mitnehmen kannst, was mit Sicherheit optimal war. Du hast es gesagt, Annette, am Anfang, die Gefahr war schon ein bisschen so da, dass wir da so 4-0, 4-1 vielleicht eins wirklich auf die Mütze bekommen, weil wir de facto fast ohne Abwehr angetreten sind. Und ich glaube, das hätte, sowas tut dir dann wirklich weh und das nimmt dir vielleicht auch wirklich so ein bisschen nochmal einen Schwung raus. Oder ja, bricht dir jetzt nicht das Genick, ist übertrieben, aber so ein Genickschlag, das ist das richtige Wort. Und so gesehen war das 2-1, dadurch, dass es knapp war, dadurch, dass es spielerisch echt okay war, gegen Leverkusen, gegen den Bundesligisten, hat es dir auch vielleicht trotz der Niederlage schon noch ein bisschen ein positives Gefühl mitgegeben. Und so gesehen war es das Ausscheiden insgesamt ärgerlich, aber es ist nicht so, dass die, glaube ich, da mit hängenden Köpfen vom Platz gegangen sind und gedacht haben, Mist, alles falsch gemacht in der Winterpause, im Wintertrainingslager. Wir sind total auf dem Holzweg. Ich glaube, das Spiel hat schon einfach, wie du es auch gesagt hast, ein bisschen Lust auf mehr gemacht mit den Jungen. Und so gesehen kann man das aus natürlich ein bisschen vielleicht besser verkraften. Außer vielleicht für Predlo, für den war das mit Sicherheit ein sehr, sehr gebrauchter Abend für den armen Kerl. In der Liga hat er ja wirklich, wenn er gespielt hat, deutlich besser gehalten. Und dass er dann ausgerechnet im DFB-Pokal da ja zweimal wirklich einen Aussetzer hat, hat er mir schon auch echt leid getan, muss ich sagen. Jetzt.
Ja, das ist natürlich auch einfach bitter, weil natürlich war klar kommuniziert, dass er Pokaltorhüter ist, aber das Duell war jetzt auch Ende der Rückrunde relativ offen unter Walter dann noch und natürlich rechnest du dir auch dann anstelle von Bredlo vielleicht aus mit einer guten Leistung in Leverkusen, kann ich mich vielleicht da wieder ganz anders positionieren. Und die Rolle hat er sich natürlich, oder die Chance hat er sich natürlich ein bisschen vertan mit den, weil es waren ja effektiv zwei Torwartfehler, die er gemacht hat vor den Gegentoren jeweils. Ist bitter für ihn, gerade in der Situation, erst nach dem Wintertrainingslager jetzt die Nummer 1 wieder an Kobel abgeben müssen und jetzt so einen Auftritt im Pokal. Wünscht man, glaube ich, keinem so einen Auftakt ins Jahr.
Nee, überhaupt nicht, aber ich glaube es, wenn er jetzt gut gehalten, normal gehalten hätte, ich glaube zur Zeit käme der auch nicht an Kobel vorbei, weil ich finde, dass der auch bockstark hält. Da habe ich werde da zur Zeit auch überhaupt nicht nervös, so wie früher mal, wenn da irgendwie mal ein hoher Ball kam oder keine Ahnung. Und ich denke, oh Gott, weiß ich noch, zu Ulreich-Zeiten, wo ich dachte, oh Gott, was passiert jetzt wieder? Bei Kobel habe ich da eigentlich wenig Bedenken. Ich glaube, das Einzige, wo er mal ein bisschen schwächer war, waren, glaube ich, so auch eher Distanzschüsse, aber ich bin mir jetzt da auch nicht ganz sicher. Aber ich meine, welcher Torwart ist schon perfekt?
Ja, der beim VfB spielt.
Ja, das auch noch.
Das war ja auch vor allem, was ich gerade gesagt hatte, aus Bredlos Sicht sozusagen gedacht, weil als Sportler erhoffst du dir natürlich ja immer, dass du vielleicht den Druck wieder erhöhen kannst auf deinen Konkurrenten. Wäre ja traurig, wenn er sich mit der Nummer 2 völlig abfindet. Ich glaube schon, dass er ein bisschen Ambitionen hat, auch gerade wie gesagt nach dem Jahresende mit dem Torwartwechsel. Und dann tut dir, glaube ich, sowas schon insgeheim ziemlich weh, wenn du dann in Leverkusen so ein Spiel, wo auch lange 0-0 war, lange offen ist und du das dann quasi mit deinem Fehler mehr oder weniger in die falsche Richtung lenkst.
Ja, auf jeden Fall. Also als Sportler ärgert dich jeder Fehler und vor allem als Profisportler. Also zufrieden würde er nicht sein.
Ja, und vor allem, genau wie Jens gesagt hat, er weiß, dass jetzt, wenn Kobel sich nicht verletzt oder wenn Kobel keine größeren Aussetzer in der Liga hat, war es das vermutlich für ihn für die Saison, wird er nicht mehr groß zum Einsatz kommen. Weil wie du sagst, ich finde auch Kobel ist für mich der komplettere Keeper. Also da ist das Gesamtpaket einfach noch ein bisschen stimmiger. Gerade auch das Thema Mitspielen etc. und auch er strahlt für mich mehr Sicherheit aus. Und da ist er jetzt halt erstmal raus. Das ist für ihn, wie gesagt, dann war der Abend nicht nur mit der Niederlage, sondern auch mit seinen Fehlern echt doppelt bitter. Aber das gute Gefühl ist bei ihm, dass wenn Kobel sich eben verletzt, und er hat ja immer so seine kleinen oder ein, zwei Wehwehchen immer mal wieder gehabt, du hast mit Bredlo trotzdem eine gute Nummer 2 dahinter. Also jetzt mal, wie gesagt, diese zwei Fehler im Pokal abgesehen, das, was er in der Liga gezeigt hat, als er eben Kobel vorgezogen wurde, das war ja auch für VfB-Verhältnisse, was wir auch schon teilweise, du hast es angesprochen, was wir da schon für Unsicherheiten drin hatten, fand ich auch, er hat seine Sache gut gemacht in der Liga.
Ja, da muss man an der Stelle auch lobende Worte an die sportlich Verantwortlichen. Du hast mir also die Torwartposition war lange nicht mehr doppelt so gut besetzt, vor allem mit zwei Torhütern, die jetzt mal auf diese Walter Spielidee zurückzukommen. Dafür sind sie ja geholt worden, die da so perfekt reinpassen und es auch so ausfüllen, weil auch Bredlo spielt ja hinten richtig gut mit und spielt die Bälle auch im Normalfall flach, genau von hinten raus. Also da hat man tatsächlich mal eine Position, wo du überhaupt keine Sorgen hast. Und natürlich ist Kobel gerade perspektivisch gedacht. Du weißt nicht, was im Sommer passiert, ob man da überhaupt
das
eine Chance
ist sehr
hat.
Das ist interessant, genau.
Über eine Chance hat, ihn zu verpflichten. Es geistern da ja so Zahlen durch die Gegend mit 4,5 Millionen Ablöse. Und dann Hoffenheim angeblich eine Option hat, wenn er dort Nummer 1 werden könnte. Also ist alles natürlich alles Gerüchte. Aber perspektivisch, auch wenn du natürlich dein Ziel verfolgst, aufsteigen zu wollen, dann ist Kobel sicher der interessantere Mann langfristig gedacht, wenn du ihn hier halten kannst.
Ja, also sollte sich wirklich aus irgendwie dieser Klausel heraus ergeben, dass, vorausgesetzt wir dann auch aufgestiegen sind, dass man ihn irgendwie für 4,5 Millionen holen könnte, fest verpflichten könnte, wäre das meines Erachtens echt gut angelegtes Geld. Aber da ist noch ein bisschen, da haben wir noch ein paar Spieltage, da müssen wir idealerweise noch vom dritten Platz runter. Hat noch ein bisschen Luft, aber ich würde ihn auch gerne weiterhin hier beim VfB sehen. Was mir jetzt noch gerade aufgefallen ist in Bezug auf das DFB-Pokalspiel, Mislintat hat ja auch davor vor diesem, ja, für VfB-Fans ist so fast ein Reizwort, von dem Bonusspiel gesprochen. Was habt ihr davon gehalten?
Ich dachte nur, oh nein, nicht dieses Wort. Also ich kann Bonusspiel echt nicht mehr hören, seitdem, ich glaube, war das damals Bayern-Spiel, wo man das erste Mal Bonusspiel war, vom Baumgartl kam das, ich weiß es nicht mehr.
Baumgartl hat es auf jeden Fall mal vom Bayern-Spiel gesagt, ja, gefühlt hat man es sehr oft gehört.
Ja, aber, also, nee, das Wort, also eigentlich hat Wissens hat recht, es ist ein Bonusspiel gewesen, aber das Wort hat halt leider beim VfB keine guten Erinnerungen.
Ja, es gibt halt so gewisse Wörter, die willst du eigentlich nicht mehr hören. Ich weiß gar nicht, ob er das so im Kopf hatte. Da geht es mir ja persönlich manchmal genauso, dieses leidliche Bitter, das kommt mir ja manchmal noch über die Lippen, wo dann im VfB-Umfeld ja auch nicht mehr wirklich gern gehört wird. Aber das ist halt ja im Vorfeld irgendwie eine komische Aussage gewesen mit diesem Bonusspiel. Aber ich glaube, er hat es gar nicht mal so böse gemeint gehabt. Und dann war er, wenn ich das Zitat richtig im Kopf hatte, auch irgendwie da die Rede, man will keine 5 Stück bekommen oder so. Und da muss ich dann auch, da gibt's ja auch, ich glaube, von Beck war das mal, auch, dass man froh sein muss, dass man hier heute keine 6 Gegentore kassiert hat. Also, das ist schon ein paar Tage her. Unglücklich, aber würde ich jetzt auch nicht zu hoch hängen, das Ganze.
Nee, um Gottes Willen. Also ich werde ihm da mit Sicherheit keinen Strick draus drehen. Ich fand es nur interessant, dass sie die Aussage vom Spiel tätigt, weil für mich ist das ja auch schon immer so ein bisschen den Spielern schon gefühlt ist, das legst du ihnen ja schon eine Ausrede parat, wenn es denn nicht funktioniert. Sie haben aber ja trotzdem gut gekickt. Man kann ihnen ja nicht vorwerfen, dass da irgendwie dass sie keinen Einsatz gezeigt hätten und das wirklich wie ein Bonusspiel angegangen werden im Sinn von, boah, kein Bock, treten ja nur mit 70-80% Kraft auf oder Power auf. Das war ja wirklich nicht der Fall. Also man kann ihnen jetzt keinen Strick draus drehen, dass sie diese Aussage als Anlass genommen hätten, da eben weniger engagiert aufzutreten. Das haben sie ja definitiv nicht gemacht. Davor hatte ich halt so ein bisschen Schiss und das ist jetzt halt nicht passiert.
Es war natürlich maximal unglücklich in diesem ganzen Gesamtzusammenhang mit dieser komischen, mit dieser Pressemitteilung, wo da rausgegeben wurde nach dem St. Pauli-Spiel, dass man ja froh sein kann, dort einen Punkt geholt zu haben, weil Bielefeld und der HSV ja dort auch nicht gewonnen haben oder sogar beide verloren und man quasi noch besser dasteht im Vergleich. Und das war ja dann quasi zeitlich kurz danach und dann war das alles wieder etwas zu viel des Guten, so ein bisschen.
Ja, aber ehrlich, sowas verstehe ich auch. Ich verstehe es echt nicht. Wie kannst du das Spiel in St. Pauli schön saufen oder das versuchen schön zu saufen? Ich verstehe es nicht. Wie kannst du danach sagen, naja, die anderen haben ja auch nicht gewonnen. Jo. Hannover hat dort gewonnen und die stehen deutlich hinter uns. Und wieso kannst du nicht einfach sagen, ja scheiße, es sind 2 Punkte zu wenig, wir hätten da gewinnen müssen. Das geht nicht in meinen Kopf rein.
Nee, wie gesagt, das fand ich auch sehr, sehr, sehr unglücklich, diese Mitteilung, wo dann da rausgegeben wurde, weil das hat im Fußball sowieso noch nie Sinn gemacht, sich mit anderen Ergebnissen zu vergleichen, weil jedes Spiel ist dann isoliert auch nochmal was anderes. Und dass der HSV dort 2-0 verloren hat, klar, das Derby, das Bielefeld dort mal einen schlechten Tag hatte, okay, aber das kannst du ja dann auch nicht als Ausrede benutzen, dass du dort einen glücklichen Punkt geholt hast am Ende. Also das, und dann, wie gesagt, dann kam 2 Tage später die Aussage mit dem Bonusspiel und dann ist natürlich vor allem auf Twitter gleich die Aufregung groß.
Das können wir ja ganz gut.
Ja, vor allem geht auch darum, wie man Remi gespielt hat in St. Pauli. Es war ja jetzt nicht so, als hätten wir irgendwie 5-mal die Latte getroffen und dann noch irgendwie unglücklich, was weiß ich, keinen Elfmeter bekommen. Ich weiß es nicht, ihr wisst, was ich meine. Sondern man hat einfach schlichtweg nicht gut gespielt und glücklich einen Punkt geholt. Und da muss man dann nicht wirklich hinterhergehen und sagen, oh, das war mal aber doch noch ganz gut. Nee, war man nicht.
Ja, das war es.
Okay, ja, das ist halt so diese. Ja,
nee, du.
Das ist halt. Ja, da kommt halt immer so diese Erinnerung an diese, sag ich mal, dunklen VfB-Zeiten hoch, wo du halt solche Aussagen jede Woche gehört hast. Und das braucht halt eigentlich keiner. Weil das hilft ja auch überhaupt nicht weiter. Ich weiß auch gar nicht, was man sich damit erhofft. Das ist wie wenn du früher von der Schule nach Hause gekommen bist und irgendwie in Mathe mal wieder eine 4- oder so hattest und dann erzählt hast, ja, die anderen Schüler sind auch nicht besser. Was hilft es im Zweifel? Das bringt ja nichts. Also das und solche Aussagen, die können von mir aus dann auch intern, das ist schlimm genug, aber das dann auch noch nach außen zu geben, in einer offiziellen Art von der Pressemitteilung das oder auf der Homepage zu veröffentlichen, das ist halt irgendwie vor allem nach dem Auftritt halt in St. Pauli, das ist dann halt schon sehr dämlich.
Das Interessante ist, Sie hatten das ja am Anfang der Saison, gab es das ein paar Mal. Und dann gab es es eine lange Zeit nicht. Und jetzt haben sie es wieder gemacht. Und mich würde echt wirklich auch, wie du auch gerade gesagt hast, mich würde interessieren, was ist die Idee dahinter? Was wollen wir denn unseren Fans damit kommunizieren? Wir haben alles im Griff, wir arbeiten das auf. Oder alles halb so wild, macht euch keine Sorgen. Also ich verstehe echt nicht, was du damit kommunizieren willst, weil es kommt bei den Fans einfach, glaube ich, nicht so an, wie sie vielleicht wollen, dass es ankommt. Also weil für uns ist es eher alle, wie du sagst, so dieses Schönreden von schlechten Leistungen, das hatten wir schon sehr, sehr oft und das will eigentlich von den Fans auch keiner. Und ich glaube, allen Fans ist lieber, wenn man sagt damit, okay, wie Annette gesagt hat, es war ein scheiß Spiel, wir waren da echt nicht gut und wir können froh sein, dass Gomez da am Ende noch eine Kiste gemacht hat und wir überhaupt noch einen Punkt mitgenommen haben. Aber wir gucken nicht auf das, was Hamburg gemacht hat, nicht auf das, was Bielefeld gemacht hat. Und ich sehe echt nicht die Idee oder den Ansatz, was ich mit so einer Meldung erreichen will. Das sehe ich eigentlich echt überhaupt nicht. Vielleicht kann uns vom VfB irgendwann mal einer aufklären, was die Idee dahinter ist, warum er sowas macht. Wie gesagt, für mich sieht das nicht wie ein sinnvolles Aufarbeiten an. Das ist ja auch so ein, nochmal zurück in die Winterpause gehen. Ich hatte vorhin gesagt, wir haben einen neuen Trainer. Es hat sich ja viel getan, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Da war ja auch, die Hinrunde wird aufgearbeitet. Und aus so einem Trainerwechsel hast du zumindest nach außen nicht irgendwas mitbekommen, was da denn jetzt so aufgearbeitet worden wäre. Also ja, Trainer gewechselt. Wir haben festgestellt, das funktioniert nicht mehr und man hat sich getrennt. Aber ob da sonst noch irgendwie Sachen aufgearbeitet worden sind, keine Ahnung.
Ja, gut, ich finde aber nicht, dass wir das alles nach außen groß kommunizieren müssen. Wenn sie jetzt sagen, wir haben es aufgearbeitet, dann haben sie es. Also ich denke, da wird schon irgendwas gelaufen sein. Ich meine, wenn du einen Trainer wechselst, dann beschäftigst du dich definitiv damit. Aber wie schon gesagt, mir ist manchmal lieber, man sagt nix und macht einfach, anstatt, wie schon gesagt, so eine Aussage nach dem St. Pauli-Spiel. Ich hätte überhaupt gar keine Aussage gebraucht, sondern einfach nur, okay, war nix, nächstes Spiel, weiter, machen wir jetzt besser.
Das ist eine Aussage, aber ich glaube, das ist die, finde ich, nach außen besser ankommt bei uns Fans.
Was meinst du? Keine Aussage?
Oder nee, also keine Aussage im Sinn von eigentlich nur, wie du es gesagt hast nach dem Spiel, okay, war scheiße, nächstes Mal müssen wir auswärts dreifach punkten.
Ja, man muss nicht immer noch mal dreimal erklären, wenn das Offensichtliche da ist. Also Spiel war nicht gut, fertig.
Punkt. Ja. Lass uns aber eigentlich schon ein bisschen auch... Wir sind eh schon ein bisschen vom Pokalspiel weggekommen, was uns zur Liga bringt. Und im Gegensatz zur Hinrunde hat sich was für mich verändert. Wir haben zwei Heimspiele für mich nicht geglänzt, aber sehr souverän gewonnen. Einmal 3-0 gegen Heidenheim und 3-0 gegen Aue, die ja auch in den höheren Tabellenregionen anzuordnen waren. Und mit diesem Aussetzer eigentlich auf St. Pauli, wo du halt eben so das alte Hinrundengesicht wieder gezeigt hast. Und bisschen die Sorge war ja nach dem Spiel gegen Leverkusen, um jetzt gerade den Übergang von Leverkusen zur Liga wieder zu finden, dass man da eben gut gespielt hat und nicht wirklich dran anknüpft. Und ich glaube, das war die Sorge von echt sehr, sehr vielen VfB-Fans, dass, man spielt gegen den etwas vermeintlich favorisierten guten Gegner aus der Bundesliga, spielst du wieder besser und dann kommt Aue und dann geht die Scheiße wieder von vorne los. Aber diesmal war es wirklich nicht so, war Großteil eine konzentrierte Leistung. Es war nichts Weltbewegendes, aber es hat am Ende zu einem, finde ich, souveränen, verdienten 3-0 geführt. Du warst ja auch im Stadion, Annette. Mhm. Gegenworte zum, dass es souverän oder verdient war?
Die ersten 10 bis 15 Minuten war so okay. Da war, glaube ich, Aue so ein, zwei Mal ganz gut aufgetaucht in Richtung unseres Strafraums, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich glaube, als wir dann einfach das Tor mit Didavi gemacht haben, der übrigens wirklich ich bin kein Didavi-Fan, aber ich muss sagen, grandioser Tag, war richtig gutes Spiel von ihm. Also nach diesen 10, 15 Minuten und dann unserer Führung, danach, da gab es eine Chance noch in der zweiten Halbzeit von Auer, wo ich kurz dachte, oh Mist, jetzt fällt es 2-1. Aber sonst gar nicht. Also es war super entspannt.
Das kennen wir gar nicht mehr.
Das war, also Aue war überraschend verhalten und sehr harmlos, aber natürlich, weil wir es ja auch in der ersten Halbzeit vor allem, Annette, du hast gerade gesagt, die ersten Minuten, das war so ein bisschen auf und ab, da haben beide mal so ein bisschen angedeutet, was sie nach vorne versuchen wollen oder können. Dann hat der VfB das Spiel ja eigentlich relativ souverän im Griff gehabt bis zur Halbzeit. Nach der Halbzeit, gut, das war mir dann schon fast etwas zu sehr Tempo rausgenommen. Da war er wirklich, das hatte so ein bisschen, ich glaube, das in manchem Trainingsspiel mehr Energie und Feuer drin, weil das war ja sehr verhalten. Und Aue hat auch wirklich gar nichts gewollt von dem Spiel. Also die hatten ja trotzdem weiter sehr defensiv, standen sie hinten und haben auch wenig Druck nach vorne erzeugt. Diese eine Doppelchance hatten sie, wo sie eigentlich das Tor machen müssen, wo Stenzel dann per Kopf quasi auf der Linie rettet. Aber sonst hätte ich auch von Aue ein bisschen mehr erwartet. Aber es zieht sich so ein bisschen durch die letzten Wochen. Zu Hause schaffen wir es immer mehr, die Qualität auf den Platz zu bringen und die Gegner zu kontrollieren und verhältnismäßig souverän zu gewinnen. Das wird immer besser. Und ja, wie gesagt, kein wahnsinnig überzeugendes Spiel, aber am Ende wieder 3-0 gewonnen und eigentlich keine wirklichen Zweifel aufkommen lassen, dass da was schief gehen könnte.
Ja, nennt mich wirklich naiv, aber so hatte ich mir schon ein bisschen eher halt die zweite Liga vorgestellt oder auch unser Auftreten vorgestellt. Du guckst den Kader an, du guckst, wer da drin steht, und ich hatte schon eigentlich öfters, gerade gegen die Gegner, die es dann nicht funktioniert hat oder gegen die sehr, sehr knapp war, sind natürlich nicht jedes Mal 3-0, aber dass du einfach am Ende sich deine Qualität und auch teilweise Erfahrung, die du auf dem Platz hast, eben in einem 2 oder einem 3-0, 3-1 eben auswirkt. Und das hat es eben sehr, sehr oft nicht. Es kann jetzt Zufall gewesen sein, dass es jetzt zweimal geklappt hat gegen Heidenheim und Aue, aber das war für mich ein deutlicher Fortschritt gegenüber von der Hinrunde, wo du halt so ein Spiel vielleicht 2-1 gewonnen hast oder halt relativ knapp gewonnen hast. Also da war für mich jetzt in den Heimspielen auf jeden Fall ein Fortschritt zu erkennen. Auswärts, wie gerade schon gesagt, da ist der Beweis noch schuldig, ob es da auch so funktioniert oder auch mal so funktionieren kann, weil das ist aktuell unser Riesenproblem, dass wir auswärts einfach ja nicht diese Souveränität oder ja auf den Platz bringen, um da eben auch mal wieder dreifach zu punkten.
Also der Unterschied ist schon stark wahrnehmbar. Zu Hause ist irgendwie dieses Selbstverständnis auch ein ganz anderes. Auch wenn du die Aufstellung anguckst, müsstest du ja eigentlich denken, dass du da irgendwie ein bisschen vielleicht mit Verunsicherung reingehst, wenn du überlegst, Endo, Karasor spielen dann jetzt Innenverteidiger, die sind eigentlich Mittelfeldspieler, war man Gitucke als so einen verkappten Rechtsverteidiger in der Fünfer-Dreierkette gespielt, Stenzel spielt jetzt auf einmal dann links hinten. Also es ist ja alles so ein bisschen durcheinander gewürfelt, auch durch viele Verletzungen und Ausfälle. Trotzdem funktioniert es zu Hause überraschend souverän. Und komischerweise genau das Gegenteil, das kann man jetzt noch nicht wirklich jetzt im Jahr 2020 sagen, aber jetzt wenn man gerade mal das Beispiel St. Pauli, hatten wir ja vorher schon kurz, da haben die ganzen Dinge überhaupt nicht wirklich funktioniert. Und zu Hause, die Davi hat ja schon auf Instagram geschrieben, Heimmacht VfB oder so irgendwie in die Richtung. So weit sind wir vielleicht noch nicht, aber ja, zu Hause wirkt es irgendwie runter. Zumindest es wirkt runter, ja, und du hast auch gar nie das Gefühl, also jetzt gerade gegen Heidenheim und Aue fand ich das besonders eindrücklich, hatte ich eigentlich nie das Gefühl, dass das heute schief gehen könnte. Also da war irgendwie diese Souveränität da, die man ja die ganze Hinrunde über auch immer gefordert hatte, endlich mal so ein Spiel, wo du wirklich souverän gewinnst. Dann musst du das Beispiel KSC dagegen halten in der Hinrunde. Da gewinnst du zwar auch 3-0, wenn du da aber diese Riesenchance, die der KSC da hatte in der zweiten Halbzeit, dann gehst du da 0-1 in Rückstand. Da war das alles viel wackeliger und das war jetzt gegen Aue und Heidenheim, die ja beide in der Tabelle eigentlich auch ganz gut dastehen, waren das schon überraschend souveräne Auftritte.
Was ich da ganz interessant fand, das hattest du gesagt, Aue war schwach, es hieß auch bei Heidenheim war schwach. Aber vielleicht haben wir da eben auch einen Teil dazu beigetragen, dass die eben so schwach waren. Ich weiß nicht, ob die wirklich dann, weil es hieß bei beiden, die waren ja auch nicht gut. Aber ein bisschen gehört halt auch der Gegner, in dem Fall wir dazu, dass du die halt überhaupt nicht groß zur Entfaltung kommen lässt. Und vielleicht wir die Gegner nicht mehr so stark kommen lassen oder halt eben nicht mehr so stark zur Entfaltung kommen lassen. Also es hat sich definitiv was verändert. Für mich ist es noch ein bisschen schwer zu greifen. Wie du sagst, es sieht ein bisschen souveräner, es sieht ein bisschen mit einem anderen Selbstverständnis vielleicht drinnen. Und diese Veränderung ist, wie gesagt, daheim sehr gut zu sehen, auswärts, aber das war halt bis jetzt ja auch nur ein Auswärtsspiel in der Liga, kannst du halt noch nicht wirklich als Referenz nehmen.
Ja, vor allem, also mich wundert, dass wir defensiv gerade, also es scheint mir, dass die Defensive besser ist als vorher, was eigentlich total seltsam ist, wenn man überlegt, Bartstuber ist verletzt, Kempf ist jetzt verletzt, wir haben eigentlich nur noch einen nominellen Innenverteidiger, den wir auf den Platz stellen, also Phillips. Ich meine, wir hätten natürlich noch Aidonis und Avucha, aber ich glaube, da war jetzt auch nicht im Kader Avucha. Ich glaube, Aidonis war im Kader. Aber die stellt er nicht auf, weil ich meine, gut, Avucha würde ich jetzt auch nicht aufstellen. Und stattdessen, ich meine, Karasor, als ich das erste Mal so gelesen habe, Innenverteidigung Karasor, dachte ich, oh Gott.
Scheiße, genau.
Ja, was wird das? Und ganz ehrlich, der überrascht mich. Ich weiß nicht, warum, aber der kann das irgendwie. Und ich finde ihn da viel besser als auf dieser Sechserposition. Und dann war jetzt Endo, glaube ich, Innenverteidiger auch bei Leverkusen. Jetzt bei dem letzten Spiel, weiß ich nicht, war er da mehr Innenverteidigung oder wieder mehr weiter vorne. Aber der konnte es auch. Also sehr überraschend, dass wir mit eigentlich keiner Verteidigung, also keiner richtigen nominellen Verteidigung, plötzlich viel besser defensiv stehen als vorher. Aber vielleicht ist es auch, weil wir es schaffen, vorher schon entscheidend an den Ball zu gehen. Also dass wir eben nicht die Gegner bis vorm Strafraum kommen lassen. Das müsste man sich nochmal genauer anschauen.
Das finde ich auch, ist eben ein sehr interessanter Fakt, genau, dass du eigentlich mit der Nicht-Abwehr besser stehst, wie mit der vorhandenen Abwehr. Ich weiß jetzt nicht, ob das für die spielt, spricht, die jetzt gerade in der Abwehr gespielt haben, oder ob das eben für die spricht, oder gegen die spricht, die aktuell eben nicht spielen, eben wie Bartstube, ob das eigentlich, wenn man sagt, immer große Erfahrung und so weiter, aber ob das vielleicht einfach generell nicht harmonisch dann war und er dann vielleicht eher gefühlt die Abwehr wie ein Fremdkörper ein bisschen gestört hat, fällt mir sehr, sehr schwer zu sagen. Oder ich meine, was hat sich auch noch getan? Askasiba ist nicht mehr da. War das vielleicht nicht so gut für die Mannschaft, wie wir gedacht haben? Immer wenn man dachte, oh schade, der geht, das ist ein echter Verlust. Tauen da jetzt andere wieder mehr auf? Also es hat sich definitiv was verändert und ich finde auch, es gibt für mich weniger brenzlige Situationen Richtung Abwehr. Wie du es eigentlich auch gesagt hast, dass wenn ich mir Spiele in der Hinrunde angucke, da haben wir schon eigentlich relativ viele sehr brenzlige Situationen Richtung Strafraum und natürlich auch Richtung Tor schon gehabt und es waren gegen Aue und gegen Heidenheim deutlich weniger. Und Heidenheim ist ja zum Beispiel auch in der Offensive jetzt nicht wirklich schlecht gewesen. Also ist ja keine schlechte Mannschaft. Also Aue ist nun mal in der Offensive, braucht man nur auf den Trainer schauen. Es ist eine Mannschaft, die auf die Defensive sehr, sehr großen Wert legt. Und der Schuster auch wie seinerzeit schon in Darmstadt. Aber es sind nicht so viele, für mich, gefährliche Chancen eben vorne mehr zustande gekommen, wie es noch in der Hinrunde der Fall war.
Ja, obwohl ich immer so ein bisschen immer das Gefühl habe, beim VfB hat man, oder generell im Fußball hast du ja oft dieses Erlebnis, dass wenn so Spieler positionsfremd eingesetzt werden, das funktioniert, kann funktionieren, aber ob das immer so auf Dauer die Lösung sein kann, das ist immer die Frage. Da hat man beim VfB auch so ein paar legendäre Beispiele. Mhm. Ich kann mich noch gut erinnern, als Arthur Burka auf einmal im zentralen Mittelfeld gespielt hat.
Nein, der Lord.
Ja, an den habe ich jetzt auch gerade gedacht. Da haben wir ihn doch, unseren Außenverteidiger, ne? Wie war das?
So ähnlich, ja. Das ist natürlich ein anderes schönes Beispiel, ja. Und dann 2-3 Spiele da mal richtig. Ich kann mich an das Pokalhalbfinale gegen Freiburg 2013 erinnern, als Burka da im Mittelfeld wirklich gespielt hat wie so ein junger Gott. Und davon war halt irgendwie gefühlt 2 Wochen später nichts mehr zu sehen. Und bei Carrasco bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten. Also er denkt natürlich nicht als Innenverteidiger, das siehst du auch ab und zu auf dem Platz. Er steht halt dann teilweise viel zu hoch. Das kann dir natürlich gegen andere Mannschaften auch zum Verhängnis werden. Aber im Moment funktioniert es ganz gut. Aber ich hoffe trotzdem, dass da hinten wieder nominelle Innenverteidiger immer schnell fit werden, weil ich habe so meine Zweifel, ob das auf Dauer das Richtige ist, wenn du dann mit Endo und Carrasco eigentlich 2 defensive Mittelfeldspieler in der Innenverteidigung hast. Das hat jetzt in 2 Heimspielen ganz gut funktioniert. In St. Pauli hat es überhaupt nicht funktioniert. Nicht schon, genau. Da war Carrasco komplett überfordert. Und muss man im Blick behalten. Also mit so kurzfristigen Begeisterungsstürmen bin ich beim VfB vorsichtig geworden.
Um Gottes Willen, das war kein Begeisterungssturm. Also ich stimme dir absolut zu, das sollte kein Dauerzustand sein. Und Kempf fehlt. Und der wird dummerweise aber halt 6 Wochen lang fehlen. Also das ist echt, das ist wirklich ein Ausfall, den du nicht so schnell, ja wirklich nicht irgendwie ausbügeln kannst. Und der fehlt definitiv. Und wir wären es auch lieber, wenn da gelernte Innenverteidiger spielen. Und ich hoffe, dass diese Übergangslösung oder diese Zwischenlösung einfach nicht zu lange anhält. Da stimme ich dir komplett zu.
Ja, weil du musst halt so ein bisschen, wird im Moment auch kaschiert, dass du eigentlich im Winter verpasst hast, da hinten nochmal auf 1-2 Positionen nachzulegen, meiner Meinung nach. Mhm. Weil du hast einfach auf der Rechtsverteidigerposition eigentlich Stenzel im Normalfall konkurrenzlos. Da hast du gar keinen gelernten Rechtsverteidiger, den du da stellen kannst. Endo kann das auch spielen, aber das ist dann auch wieder so, ja, kann er halt auch, er kann viel oder alles gefühlt, zumindest mal positionstechnisch im Defensivbereich. Genauso auf der Linksverteidigerposition hast du Insua abgegeben, hast eigentlich mit Sosa nur noch einen nominellen, jetzt hast du den Clinton Mola noch nachgekauft, der ja das auch spielen kann. Aber ich bin immer noch so ein bisschen ja, überrascht gewesen, dass man im Winter nicht noch auf 1-2 Positionen personell nachgelegt hat. Ich hoffe, das wird uns nicht zum Verhängnis im Verlauf der Rückrunde.
Also die Personaldecke ist in der Abwehr definitiv sehr, sehr dünn. Und man hat es ja gesehen, Bart Stube hat sich im Trainingslager verletzt. Kämpft jetzt leider wieder im letzten Spiel und da ist es dann halt eng und da musst du dann diese Not mit diesen Notlösungen arbeiten. Und solange die das so gut machen, ist es okay, aber es ist nicht so, dass es einem dauerhaft das gute Gefühl oder das Vertrauen gibt, dass das eben dauerhaft so funktioniert. Das ist absolut.
Ja, vor allem, wenn vielleicht jetzt doch ein Bielefeld irgendwann mal kommt und also gerade Mannschaften, die offensiv, also wir haben ja heute, glaube ich, Bielefeld, ich weiß nicht, ob ihr es heute gesehen habt, das war natürlich nichts von Regensburg, aber das war auch sau stark von Bielefeld und da ist deutlich mehr Tempo, mehr Zug zum Tor und das ist nochmal eine ganz andere Nummer, wie sich dann jemand wie ein Karasor oder ein Endo schlägt, ob die dann nicht doch irgendwie mal überfordert sind. Und da würde ich denen da überhaupt gar keinen Vorwurf machen, dass sie dann da überfordert sind. Nee, aber ich denke von allen, dass was Bart Stuber als erstes zurückkehrt. Ich bin mir da jetzt nicht sicher, was Stand der Verletzung ist.
Das hatte ich auch gerade überlegt, was da die verletzten Zeit war, wie lange der noch ausfällt. Hatte ich auch gerade drüber nachgedacht.
Es müsste schon Bart Stuber sein, der als erstes zurückkommt.
Das schon, aber ich hätte jetzt gerade keine Zeit im Kopf, ab wann es angedacht war. Aber ich glaube, so ein Trainingslager war irgendwas, könnte sein, so 8 Wochen, 2 Monate, irgendwas hatte ich, glaube ich, da im Kopf. Und wenn es Trainingslager war, Anfang Januar, Anfang Februar, dann wäre irgendwas Richtung März, ne?
Ja, im Aufbautraining ist er ja, aber bei Badstuber musst du halt ehrlicherweise auch mal so immer noch 1-2 Wochen extra draufrechnen, gefühlt, weil er ist halt auch nicht mehr der Jüngste, hat eine wirklich extreme Verletzungsgeschichte und ja, der Körper reagiert ja dann auch wieder auf die erhöhte Belastung. Ich denke mal, da sollte man dann auch nichts riskieren, gerade im Hinblick, ja, dass du halt, wie gesagt, hinten vom Personal her wirklich eng aufgestellt bist und gerade der Ausfall von Kempf tut natürlich schon wahnsinnig weh. Also das ist halt schon sehr, sehr bitter. Und wie gesagt, ich, wenn wir gerade so um zu meinem Punkt von gerade nochmal zurückzukommen, HSV ist für mich so ein bisschen das Gegenbeispiel. Die haben im Winter wirklich nochmal 2-3 Spieler gezielt dazu gekauft und sich meiner Meinung nach mal wirklich verstärkt. Und das ist natürlich da oben alles sehr eng. Wir haben einen Rückstand und sind eigentlich auch darauf angewiesen, dass die anderen vielleicht mal irgendwo Punkte liegen lassen und dürfen eigentlich selber kaum was hergeben. Und dann ist natürlich gerade auf so wichtigen Positionen wie in der Abwehr, ist es natürlich schon bitter, wenn du da vielleicht auch, du kannst ja jetzt auch keine richtige Startelf da etablieren hinten, weil du immer wieder hin und her schieben musst. Und das könnte durchaus spannend werden im restlichen Saisonverlauf. Und das hast du jetzt vielleicht gegen Heidenheim und Aue gerade so ein bisschen kaschieren können, weil die Mannschaften halt auch nicht ich sage es nochmal, auch wenn's, natürlich haben wir die gut kontrolliert, aber die hatten beide auch gerade offensiv nicht ihren besten Tag und nicht ihren mutigsten Tag und haben uns da eher weniger vor große Herausforderungen gestellt. Und das wird sicher in den nächsten Wochen interessant zu sehen sein. Wie gerade so, Karasor ist für mich so das beste Beispiel da hinten, ob der da das Niveau der Heimspiele halten kann.
Wobei ich halt wirklich, wenn ich auf die Hinrunde gucke, das Problem waren eigentlich ja nicht die Mannschaften aus der Tabellenregion. Wir hatten oft das Problem gegen die Mannschaften aus den noch tieferen Regionen. Und gegen die müssen wir halt im Gegensatz zur Hinrunde halt punkten. Das sind die Punkte, die uns jetzt halt meines Erachtens echt schon schmerzlich fehlen. Diese ganzen unnötigen Niederlagen. Ich hatte das auch nochmal geschrieben. Das tut mir echt mit am meisten weh, dass wir da einfach so viele Punkte verschenkt haben. Und du hast gesagt, wir sind hinten dran. Ja, genau. Aber eben weil wir gegen diese ganzen Mannschaften uns einfach so schwer getan haben und beziehungsweise verloren haben. Und das sind die Punkte, die uns fehlen. Und gegen die müssen wir halt in der Rückrunde unbedingt gewinnen. Ja, wenn du gegen Bielefeld oder gegen Hamburg vielleicht nicht gewinnst, auch ungeschickt. Aber das Wichtige ist, dass wir vor allem diese, in Anführungsstrichen, Muss-Punkte holen. Also die musst du wirklich holen gegen Kiel, gegen Wiesbaden und so weiter. Das sind die Punkte, die wir halt definitiv holen müssen und wo wir nicht uns nochmal diese Aussetzer erlauben können. Und auch Hamburg und Bielefeld werden mal wieder Punkte verlieren. Ja, also letztes Mal haben wir es ja schon dummerweise nicht genutzt. Da hat Bielefeld nicht dreifach gepunktet, der wir dummerweise halt auch nicht. Und so kriegst du den Abstand halt auch nicht kleiner. Und heute haben sie dafür halt mal wieder, also direkt einen nachgelegt und wir brauchen, glaube ich, nicht drüber nachdenken, dass wir irgendwie wegen der besseren Tordifferenz aufsteigen könnten. Also das ist definitiv durch das Thema. Das heißt, wenn, müssen wir einfach durch die Punkte kommen und das geht meines Erachtens über die Punkte eben gegen diese ganzen, die weit unten stehen, die wir in der Hinrunde vergeigt haben. Und dann mal gucken, wie es gegen wirklich Bielefeld und Hamburg, die in den 1:1-Spielen passiert. Wie da die Abwehr natürlich steht, aber wie gesagt, da sehe ich, klar, kannst du auch Punkte holen, aber für mich sind die wichtigen, die unnötigen Punkte, Punktverluste von der Hinrunde abzustellen.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Also ich mache mir ehrlich gesagt weniger Sorgen, wenn du jetzt so einen kleinen Ausblick, wenn wir die Heimspiele gegen Bielefeld und gegen HSV betrachtet, da mache ich mir ehrlich gesagt weniger Sorgen, dass wir dort zu Hause gewinnen können. Es sind dann eher diese Auswärtsauftritte, wo du halt musst überlegen, wir haben im September das letzte Auswärtsspiel gewonnen in Bielefeld.
Brutal.
Und danach sechs Auswärtsspiele ohne Sieg und teilweise halt Auftritte dabei, wo du dir wirklich nur mit dem Kopf schütteln konntest. Und das bricht dir halt das Genick. Das erleben wir seit Jahren in der Bundesliga, wo Dortmund zwar immer so ein bisschen dran schnuppert, Bayern da mal vom Thron zu stoßen, aber die sich das halt auch immer so ein bisschen selber wieder einreißen, weil sie da mal völlig ohne Ankündigung irgendwo bei einem, sag ich mal, kleineren Bundesliga-Club auswärts verlieren. Und musste ich neulich wieder so ein bisschen dran denken. Hat für mich irgendwie auf einer ganz anderen Ebene immer ein paar Parallelen. Und so haben wir uns in der Saison ja auch das Leben selber schwer gemacht. Das legendäre Zitat der Hinrunde beschreibt es ja ganz, ganz gut. Wir können uns nur selber das Bein stellen. Das haben wir sehr leider oft gemacht, ja.
Aber was meinst du, ist das bei, jetzt auch bei Dortmund und vielleicht beim VfB, ist es Arroganz? Ist es, also so, die spielen wir schon her, das kriegen wir schon. Weil, ich meine, warum macht ein BVB das? Also warum passiert das so in einer Top-Mannschaft? Das frage ich mich halt. Und in dem Fall könntest du auch sagen, warum passiert es dem VfB so einer Top-Mannschaft in der zweiten Liga?
Also ich glaube schon, dass sie in der Hinrunde bei manchen Gegnern Kiel, Osnabrück, Sandhausen, schon im Kopf eher halt drin war, hey Jungs, das packen wir schon. Also hallo, wir spielen in Sandhausen, wir spielen gegen Osnabrück. Also das Gefühl sagt mir schon, dass sie da eher gedacht haben, da kommst du auch mit was weiß ich, 80-90% durch. Das ist, glaube ich, war schon ein bisschen im Kopf drin. Also ich habe jetzt nicht mehr alle Spiele direkt im Kopf, aber oft war es so, dass es in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen besser geworden ist. Dass man dann versucht hat, das, was man in der ersten Halbzeit verkackt hat, den Rückstand irgendwie aufzuholen, was dann nicht funktioniert hat, oder dass man einfach versucht hat, da nochmal ranzukommen. Also da hatte ich schon ein bisschen das Gefühl, dass es war einfach schon eine Kopfsache, dass sie eben gedacht haben, sie schaffen es mit angezogener Handbremse. Und das funktioniert halt nun mal nicht, weil für diese ganzen Mannschaften bist du der Top-Gegner? Bist du dieses viel zitierte, bist du der FC Bayern der also der zweiten Liga? Da kommt der VfB nach Osnabrück, da kommt der VfB nach Sandhausen, das ist für die quasi das Spiel. Und die geben halt die paar Prozent mehr und wenn wir ein paar Prozent weniger geben, haut es halt nicht hin. Und vielleicht ist bei Dortmund dann auch eben so, die haben ja diese Saison bei Union Berlin verloren und davor haben sie, was weiß ich, daheim Feste mit 4-0 oder irgendwas gefeiert und dann denkst du vielleicht auch im Kopf irgendwie, naja, das geht jetzt vielleicht mit ein bisschen weniger Aufwand und das reicht dann halt einfach nicht mehr. Also ich habe schon ein bisschen Gefühl, dass sie daran in der Hinrunde sehr, sehr oft gescheitert sind und das Trainerteam es eben nicht geschafft hat, ihnen das irgendwie auszureden oder halt den Tritt mitzugeben, so Leute, es ist jetzt egal, ob wir jetzt in Osnabrück spielen, wir müssen die 100% geben, sonst kommen wir da nicht durch. Nur meine Einschätzung von außen.
Ja, ich glaube, das ist so, um es ganz plump zu formulieren, wenn wir jetzt gerade so die Beispiele Osnabrück, Sandhausen in Osnabrück, das ist so eine Art Wellblechstadion im Wohngebiet, da fährst du dann mit dem Bus wahrscheinlich vor und ja, dann kann ich mir schon so einige Spieler im Kader vorstellen, die ganz andere Dinge erlebt haben. Ich denke da an Gomez, an Bart Stuber. Das ist vielleicht ganz unterbewusst, dass du dir einfach denkst, oh, ich war schon in Madrid, ich war schon in Barcelona, da haben wir gewonnen und jetzt heute hier Osnabrück. Was soll da schief gehen? Und dann gehst du nicht wachsam ins Spiel, Osnabrück. Weil es war ja immer auch das gleiche Schema. Du hast ja meistens dann so gefühlt mit der ersten Aktion
das Gegentor bekommen.
Ja. Da kannst du auch das Heimspiel gegen Wien zum Beispiel ranziehen. Ja, da bist du dich natürlich, sagt kein Profi im Nachhinein, die haben wir völlig unterschätzt und nicht wirklich ernst genommen, aber im Kopf ist es vielleicht manchmal doch drin. Und das ist dann halt die Aufgabe des Trainers, das ein bisschen auszutreiben. Und das ist halt in der Hinrunde viel zu oft schiefgegangen. Und ja, da kommt, glaube ich, schon viel zusammen. Das war halt wirklich so ganz plakative Dinge, was weiß ich, die alte Gästekabine, die aussieht wie in der Turnhalle und du musst dich dann damit abgeben und bist aber gefühlt vom großen VfB, der hier doch eigentlich gar keine Probleme kriegen darf. Und das Selbstverständnis musst du ja auch so ein bisschen mitbringen, aber es darf halt nicht in diese Arroganz ausarten. Und das ist in St. Pauli ja so ein ähnlich auch wieder passiert. Da hast du einfach ganz gut angefangen und dann so in diesem Spiel irgendwann deinen Spielrhythmus verloren und der Gegner kam immer mehr auf und dann hast du eigentlich dich nicht mehr so richtig zur Wehr setzen können, bis dann irgendwann der Gegentreffer fiel. Danach kam sie dann schon nochmal besser ins Spiel. Aber das war auch wieder so vom Schema war das ähnlich. So im Kopf immer dieses Gefühl, auch wenn wir hier 0-1 hinten liegen, das drehen wir dann schon noch. Aber es klappt halt dann doch nicht, weil die Mannschaften in der zweiten Liga sind ja auch nicht ganz auf den Kopf gefallen. Und so ein bisschen kamen mir manche Auswärtsspiele in der zweiten Liga bisher vor wie so Erstrunden-Pokalspiele, wo du halt dann irgendwie beim Viertligisten spielst und dann oft der Bundesligist oder der Zweitligist auch das 0-1 kassiert, aber dann am Ende trotzdem 4-1 weiterzieht, ohne Probleme. So diese Denke im Kopf so ein bisschen, aber das funktioniert dann halt nicht, weil dazu haben die Gegner dann doch zu viel Qualität.
Ja, vor allem ist es ungünstig, wenn gerade die, wenn es jetzt auch Mannschaften wie in Wien oder halt die von unten drin sind, dann gehen die 1-0 in Führung und was machen sie dann? Dann stellen sie sich noch mehr hinten rein, dann wird es noch schwieriger. Man hat ja jetzt gesehen, obwohl jetzt Aue nicht wirklich aufgemacht hat, das hat mich immer noch irritiert, aber man hat ja jetzt gesehen, wenn du in Führung gehst, das erleichtert natürlich vieles und es gibt ja auch Räume, weil wenn jetzt ein Aue, auch wenn es jetzt nicht so sehr getan oder ein Heidenheim, dann doch etwas mehr öffnen und dann können wir auch mal einen Konter fahren, dann können wir unsere schnellen Spieler ausspielen und dann sieht's schon, dann fällt es 2-0 und dann haben wir das. Also es ist eigentlich immer negativ, wenn der Gegner in Führung geht bei uns, weil dann stehen sie hinten drin.
Und das war halt ein Problem, was uns die ganze Hinrunde durchgezogen hat. Was machst du gegen defensive Mannschaften? Wie kommst du dagegen an? Und das war ja fast egal, es ist noch schwerer, wenn der Gegner geführt hat. Aber es war auch davor schon immer ganz, ganz schwer, dass wir eben gegen diese defensiven Mannschaften irgendwie vorangekommen sind. Da haben uns einfach die Ideen, die komplette Hinrunde gefehlt. Und das war absolut einer von den Negativpunkten. Und eben auch dieses Thema, was wir jetzt eben auch hatten, diese Auswärtsspiele, diese unnötigen Niederlage, diese zu vielen Punktverluste. die dann eben dazu geführt haben, dass Walder nicht mehr Trainer ist, weil ich glaube, der Glaube bei Hitzlsperg und Mislintat einfach gefehlt hat, dass er das noch ändern kann. Weil es einfach, es ist klar, dass du nicht durch 17 Spiele in der Hinrunde durchmarschierst. Das ist, glaube ich, war jedem klar. Und es ist klar, dass du einen Aussetzer dabei hast, dass du ein Spiel wie Wien-Wiesbaden hast, wo an dem Tag einfach nichts funktioniert, wo du gefühlt fünfmal an Latte und Pfosten knallst. Die Tage gibt's. Die wird's immer wieder geben. Und die wird's auch unter jedem Trainer beim VfB wieder geben. Aber die Anzahl der Aussetzer war einfach zu viel. Und wenn wir nicht aufsteigen, glaube ich wirklich, wird das Problem die Hinrunde gewesen sein, wo wir einfach, ich sag mal, zwei Auswärtsniederlagen zu viel hatten. Gehst du mit, ja, ein, zwei Niederlagen weniger oder gewinnst du noch in Hannover, dann stehst du noch ein bisschen besser da, aber die Punkteausbeute war einfach zu gering. Und es war auch für mich eben keine Entwicklung zu erkennen. Es war eher eine Rückwärtsentwicklung. Und wie jetzt die guten Heimspiele, die wir jetzt hatten, ein bisschen den Ausblick auf Bochum zu ziehen. Ich bin gespannt, ob Matarazzo das schafft, jetzt echt diesen Umbruch auch auswärts hinzubekommen. Das nächste Spiel, Flutlichtspiel, Bochum, Jens, du hast vorhin gesagt, liegt irgendwo in der Stadt, du fährst da mit dem Bus hin. Ich finde, Bochum ist ein echt cooles Stadion, ist ein schönes Stadion, also ich mag das, aber dass das Trainerteam das schafft, eben, dass sie das Spiel mit den vollen 100%, mit der vollen Leistung angehen, weil auch sonst wirst du dort nicht gewinnen. Und da wird es für mich wirklich spannend, ob er das eben schafft, das der Mannschaft auszutreiben und die Lösungen der Mannschaft einzuimpfen, wie du halt auch gegen einen eher defensiveren Gegner zu deinen Toren kommst. Und da bin ich echt tierisch gespannt. Und für mich ist das nächste Spiel in Bochum schon echt so ein bisschen Fingerzeig, wo die Saison noch hingeht.
Wir hatten es ja in der Hinrunde oft die Diskussion, dass du zu Hause mal diesen berühmt-berüchtigten souveränen Sieg brauchst. Und genauso würde ich mir auswärts jetzt mal wünschen, dass du einfach nach Bochum fährst und die in der ersten Halbzeit mit einem gerade in Führung gehst und die so ein bisschen die Stimmung dort rausnimmst, die ein bisschen kalt stellst und dann dort am Ende einfach mal, was ganz blöd gesagt, einfach mal souverän 2-0 auswärts gewinnst und dann wieder nach Hause fährst, das Ding abhakst und das nächste Heimspiel angehst. Mag ein bisschen überheblich klingen, gebe ich zu, aber du brauchst jetzt einfach mal auch auswärts, gefühlt war jedes Auswärtsspiel ein Kampf und du hast es eigentlich, also so gefühlt, nie auswärts souverän gewonnen.
Nee.
Es waren der Sieg in Bielefeld, da hast du in der Nachspielzeit das Tor gemacht, der Sieg in Regensburg, wo du plötzlich dann diesen Elfmeter und dann noch quasi das, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das 3-2 dann da so in
kurz vor Ende noch bekommst.
In den Torjubel zum 3-1 noch reinbekommst. Also ja. es war immer eine Qual so ein bisschen. Also Auswärtsspiele machen eigentlich bisher in dieser Saison überhaupt keinen Spaß. Weder für die Spieler, vermute ich mal, noch als Zuschauer. Und auch das Hannover-Spiel hast du vorher angesprochen, das letzte Spiel unter Walter, das war so ein bisschen, da war alles mit drin, was du in der Saison hattest. Eine unterirdische erste Halbzeit, dann drehst du das Ding relativ souverän und überzeugend und läufst dann in den Konter bei eigener Führung zum 2-2. Da war so alles drin, was sich so auswärts durchzieht. Und es braucht jetzt einfach in Bochum, weil da gebe ich dir recht, was du gesagt hast, ist für mich eigentlich also ein bisschen hat so ein bisschen vorentscheidenden Charakter, wo die Saison hingeht. Weil wenn du es jetzt auch in Bochum wieder nach dem St. Pauli-Spiel wieder nicht schaffst, auswärts mal zu überzeugen, dann helfen dir halt auf Dauer auch diese Heimsiege nicht weiter, weil die Konkurrenz da oben punktet auch regelmäßig. Und der dritte Platz sollte eigentlich nicht unser Ziel sein.
Nee, genau.
Also ja, ich sehe es jetzt. Ausgehend, dass Bielefeld und Hamburg, ich weiß gar nicht, gegen wen die spielen.
Bielefeld spielt in Fürth. Mhm. Hamburg weiß ich leider nicht auswendig, aber haben wir gleich. Hamburg spielt bei Hannover 96, also sichere drei Punkte.
Das würde ich nicht sagen, Hannover hat jetzt gewonnen.
Ja, und das war jetzt ein bisschen
böse. Die haben in Unterzahl heute gewonnen, also die haben gerade Aufwind. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, die gewinnen das beide. Und wie gewinne ich dann wird es punktemäßig, also ist immer noch machbar, natürlich. Wir haben noch genug Spiele, alles kein Problem, aber es macht ja auch was mit einem, wenn man, wir kommen alles nicht ran und dann sind wir vielleicht sogar noch weiter weg. Und das wird natürlich mal schwieriger, weil wir sind dann darauf angewiesen, dass die patzen und wir müssen gewinnen. Also egal was geht. Also die Lage ist jetzt nicht schrecklich oder schlimm, ist alles gut, aber man muss mal gucken, wo man bleibt.
Genau, also der Abstand sollte nicht größer werden. Das sehe ich wirklich so. Und wie Jens guter gesagt Punkt, hat,
ja. Dazu ja, guter Punkt, weil wenn du dir einen Spieltag so mal perspektivisch anschaust, die spielen ja vor uns, Heidenheim spielt zu Hause gegen Nürnberg am Freitag, also wenn du dir hier irgendwelche Horrorszenarien raufbeschwören willst, gewinnen die alle drei. Und dann hast du am Montag auch mal dezent Druck in Bochum, würde ich mal sagen, Wenn du dann auf die Tabelle schaust. Weil dann ist Heidenheim ein Punkt hinter dir dran und die zwei da vorne sind gefühlt 2-3 Spiele weg. Also vor dem Spiel in Bochum, dann darfst du dort eigentlich dir gar nichts erlauben. Aber ich will den Druck nicht künstlich erhöhen.
kein Druck, liebe VfB-Spieler, aber verdammt nochmal, ihr müsst jetzt endlich mal auswärts gewinnen. Ja, also für mich ist es echt ein Fingerzeig Richtung, ob Matarazzo schafft, diese Schwäche abzustellen, ob er das hinkriegt, weil in Leverkusen hast du ja gesehen, dass es auswärts funktionieren kann, aber das jetzt halt auch in die Liga zu transportieren und dann halt eben wirklich die Hoffnung zu haben, dass eben vielleicht mal Bielefeld, obwohl in Fürth werden sie vermutlich fast gewinnen, aber vielleicht mal Hamburg wieder einen Punkt liegen lässt und wir es halt mal wieder schaffen, auf diese ersten zwei Plätze zu kommen und uns darauf dann halt eben mal nicht ausruhen und eben dranbleiben. Also das wird für mich ein echt, echt wichtiges Spiel. Wenn du Bochum anguckst, ich meine, die stehen halt in der Tabelle wirklich. Das muss unser Anspruch sein, weil du hast vorhin gesagt, das ist arrogant, aber meines Erachtens muss es unser Anspruch sein, gegen den Tabellen-14. Der zweiten Liga halt auswärts zu gewinnen. Und das musst du, wenn du aufsteigen willst. Und zwar ohne Wenn und Aber. Und wie gesagt, da haben wir zu viele Punkte in der Hinrunde verloren und die müssen jetzt in der Rückrunde her. Das ist keine wirklich einfache Aufgabe, die Matarazzo hier übernommen hat, finde ich. Das ist schon ganz schön Anspruch. Also ich finde schon recht anspruchsvoll. VfB ist Dritter und du weißt eigentlich, es ist viel Scheiße in der Hinrunde passiert und du musst es eigentlich ausbügeln. Also da schon... Du hast den Druck angesprochen. Also ich glaube, er hat einen gewissen Druck und ich hoffe, dass der Druck auch mal langsam bei der Mannschaft ankommt, dass sie nicht eben, was Annette, was du gerade gesagt hast, wir stehen ja per se gar nicht so schlecht da, dass die sich das hoffentlich eben nicht einreden, sagen, jo gut, wir haben ja noch ein paar Spiele, das geht noch alles, sondern dass die halt auch mal merken, ey Leute, wir müssen da jetzt und Bielefeld hat mal kurz 6-0 Regensburg abgefasst wird. Also es ist, die machen gerade kein Anzeichen davon, dass sie irgendwie einen Einbruch machen und dass man das Gefühl hat, naja, ein paar Spieltagen überholen wir die, weil die schwächeln gerade komplett. Und dass dieser Druck halt hoffentlich auch mal bei der Mannschaft ankommt und die merken, hey, da muss mehr von uns kommen, sonst spielen wir nochmal ein Jahr zweite Liga. Mal schauen.
Wisst ihr übrigens, wer die auswärts stärkste Profimannschaft derzeit ist aus den ersten drei Ligen?
Die auswärts stärkste?
Mhm. Ich kam gestern in der Sportschau.
Wahrscheinlich irgendwas Erschreckendes wie Union Berlin.
Nee, es ist ein Drittliges.
Drittligist.
Und es ist tatsächlich der SV Waldhof Mannheim, die ich ja immer hier gerne verfolge, weil ich meine, guck, weil es ist halt SV Waldhof Mannheim und die sind tatsächlich, glaube ich, seit 29 Spielen auswärts umgeschlagen.
Krass.
Also sie haben jetzt viel Unentschieden auch gespielt, das war jetzt nicht alles Siege. Die stehen jetzt auch gerade, glaube ich, sind Vierter in der dritten Liga. Haben Kontakt nach oben. Also man sieht, dafür haben die wohl heim jetzt nicht so viel immer zu lachen gehabt, aber ja, Drittligist.
Na, cool zu wissen. Ja, die am Wochenende, glaube ich, sogar in München gespielt, wenn ich es richtig
weiß. Ja, unentschieden haben sie gespielt.
Ja, eine besondere Beziehung zu diesem Verein, aber das will ich jetzt hier nicht vertiefen.
Ja, das überlegst du, für die etwas älteren VfB-Fans unter uns, war Waldhof war früher für mich so ein Dauer-Erstligist. Also gegen die hast du sehr oft gespielt. Du hast wunderbare Spieler wie Maurizio Gaudino und Fritz Walter vom Waldhof verpflichtet. Und Fritz Walter, der dann später mit VfB Deutscher Meister geworden ist und Torschützenkönig. Also das war früher, hatten die echt schon noch ein ganz anderes Standing. Also da waren die schon, war das schon ein deutlich höheres Niveau, das die waren. Oder, also, wie gesagt, langjähriger Bundesligist.
Aber lang her, ja, sehr lang her.
Also wirklich, war für mich eigentlich immer, also in meiner Jugendzeit war Mannheim gefühlt immer in der Bundesliga. Noch ein ganz Wort eben zu Bochum. Leider wird haben wir ja schon wieder einen Verletzten mehr. González wird ausfallen. 2 bis 3 Wochen hieß es. Also der Kader ist mit Verletzungen ja auch recht unglücklich gerade diese Saison, finde ich. Also wir haben einige Langzeitverletzte und jetzt kommen halt auch immer so kleinere Sachen nochmal dazu. Wie jetzt eben González, wobei ich schon finde, dass der das ist ein Verlust, der, den wir dann auch nochmal echt ja oder der schmerzhafte ist, meiner Meinung nach, der schon fehlt. Kann jetzt über seine fehlende Torgefahr oder dass er vielleicht noch mehr Tore macht, aber er ist halt einer, der eine gewisse Dynamik und Geschwindigkeit vorne mit reinbringt und sowas fehlt dir in Bochum dann schon.
Das ist auf jeden Fall, also González wird fehlen, weil halt einfach auch mal das Gegenstück zu, wenn man Getuka ist, der auch mal ins 1 gegen 1 gehen kann, vielleicht mal mit Tempo auf den Außen. Weil auch da fehlt uns ja so ein bisschen das Personal. Man hat zwar aus Köln ja diesen Cholinov, wenn man ihn so ausspricht, muss nicht stimmen. Der scheint ja von der ersten Mannschaft auch relativ weit weg zu sein, weil er ja auch in Leverkusen dann auch nicht eingewechselt wurde oder keine Chance bekommen hat. Also auch keine wirkliche Option für die erste Mannschaft, so wie es aussieht. Ja, das ist natürlich bitter, dass González schon wieder ausfällt. Vor allem, weil es natürlich wahrscheinlich auch durch dieses Foul verursacht war, muss man jetzt so mutmaßen, kann man nicht 100% sicher sagen.
Ja, ja, das tut aber direkt danach, also ich meine,
ja.
Es war nicht ein Foul, also es muss damit zusammenhängen. Klar, der hat ihn jetzt nicht da umgetreten an der Stelle, aber also er wurde gefoult und danach ist er ja liegen geblieben, ist gehumpelt, also für mich war es
wirklich toll. Ja, wobei man wirklich sagen muss, dass Aue jetzt kein unfairer Gegner war. Nein. Also da würde ich sagen, das sind Sachen, die passieren dummerweise im Fußball. Also die passieren halt einfach aus dem Spiel raus. Du hast da nicht so eine Tretertruppe wie Grüße an Fürth oder so gehabt. Also die fand ich echt super hart zur Sache gegangen sind, die es nur über die Härte versucht haben. Und da hat ja auch González drunter gelitten seinerzeit. Aber dieses Mal, also ich finde, Aue war jetzt wirklich keine unfaire Mannschaft. Also ich finde, die haben das körperlich alles in Ordnung. Und dummerweise passiert sowas halt im Zweikampf. Also da mache ich denen echt keinen Vorwurf.
Es war ja auch kein brutales Foul oder so.
Genau.
Es war halt die Fehler im Aufbauspiel. Eigentlich ist der Torwart schuld von Aue an der Verletzung. Weil wenn der den Ball nicht so ungenau da hinten rausspielt, kommt es gar nicht zu der Situation. Also Schuldiger ist gefunden.
So, warum hat er kein Geld bekommen? Frechheit.
Ach übrigens, Schiedsrichterleistung. Ich weiß nur, dass in der ersten Hälfte habe ich im Stadion, also um mich herum, wurde sich wahnsinnig über den Schiedsrichter aufgeregt. Ich gebe zu, ich war auch nicht so glücklich. Aber andererseits, ich war auch recht weit oben und ich konnte jetzt nicht beurteilen, wo er diese eine Karte mal gegeben hat oder so. Ich konnte nicht beurteilen, ob das jetzt so richtig war oder ob er da wirklich etwas eher Richtung Aue gepfiffen hat. Was war denn da euer Eindruck?
Es war nicht für mich konsequent. Also es war ein bisschen, man wusste nicht, wann er jetzt wann, wie was pfeift oder Karten gibt. Also es war nicht so ganz, es war keine Linie zu erkennen.
Ja. Also ich halte mich ja mit Schiedsrichterkritik sonst sehr zurück, weil ich das eigentlich schwachsinnig finde. In der ersten halben Stunde hatte ich irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, der will hier Aue irgendwie, was weiß ich, zum 0-1 pfeifen oder so. Da war ja teilweise wirklich, das war sehr kurios, die Entscheidung. Danach, und wie gesagt, seine Linie war auch überhaupt nicht konsequent, weil in der ersten halben Stunde hätte ich schätzungsweise 200 Euro drauf gesetzt, dass wir mit 11 Mann das Spiel nicht beenden. Weil da war ja wirklich gefühlt jeder Zweikampf wurde da mit Gelb geahndet. Und dann gerade so zum Ende des Spiels fand ich es dann, da hat er alles laufen lassen. Also was er in der ersten halben Stunde teilweise Gelb gezeigt hat direkt, wurde dann am Ende alles großzügig durchlaufen lassen. War irgendwie etwas kurios. Aber heute wurde ja nochmal diese vermeintliche Elfmeterszene da mit González diskutiert. Das war natürlich kein Elfmeter meiner Meinung nach, weil da González auch diese sehr leidliche Angewohnheit hat, schon im Fallen der Elfmeter zu fordern. Das ist dann immer sehr anstrengend, meiner Meinung nach. Da würde ich schon grundsätzlich keinen Elfmeter pfeifen, wenn der Spieler in der Fallbewegung die Arme auseinanderreißt und zum Schiedsrichter guckt. Dann kann man sich ungefähr ausdenken, wie schlimm der Kontakt war.
Und sich nicht wundern, warum der Schiedsrichter nicht drauf eingeht.
Ja, also das hat mich schon in St. Pauli bei Förster wahnsinnig aufgeregt, die letzte Aktion, als er den Ball da durch die Beine vom Gegner spielt, eigentlich vorbeigehen kann und sich dann fallen lässt. Das ist eine Unart, die kann ich gar nicht gut heißen. Aber jetzt ist es nur am Rande. Ja, wie gesagt, die Schiedsrichterleistung hat sich dann relativ schnell beruhigt. Aber nach einer halben Stunde, wie gesagt, das Geld hätte ich verloren. Aber da hätte ich sehr viel Geld drauf gesetzt, dass es nicht 11 gegen 11 zu Ende geht.
Ja, es war mit Sicherheit keine... Also ich fand es auch gerade am Anfang, ich habe nicht so ganz verstanden, wohin will. Und genau mit seiner, du hast gesagt, mit der Zweikampfbewertung und den gelben Karten, da denkst du, wenn du schon so anfängst, dann hast du eigentlich relativ wenig Handlungsspielraum nach hinten. Und er hat es jetzt halt einfach umgedreht, weil er am Ende weniger gepfiffen hat, was dann aber eigentlich... ein bisschen ungeschickt ist, aber
vielleicht wollte er ja auch ein Zeichen setzen, so nach dem Motto, hier gibt es für alles gleich gelb, und dann hat er sich irgendwann gedacht, so, sie haben es verstanden und hat dann
mal weiß. Ja, so kann ich nicht weitermachen, das geht dann auch nicht. Ja, irgendwie der vierte dann durchgegeben, du Junge, wenn du so weitermachst, sieht schlecht aus, wolltest doch hier nicht mit 12 gelben Karten raus. Welches Spiel war das neulich, wo es so viele gelbe Karten gab? Es gab doch irgendwie ein Spiel, wo es extrem viele gelbe Karten gab. Ich komme gerade nicht drauf.
Bundesliga Schalke Hertha?
War es Schalke Hertha, wo da quasi gefühlt jeder gelb hatte?
Ja, also, war das nicht? Ich weiß es nicht mehr.
Ich habe nur dieses Bild, also vom Kicker-Ticker, weil das dann, glaube ich, weiß nicht, ob es Vertikalpass oder irgendeiner hatte das getweetet, wo du gefühlt einfach nur gelbe Karten gesehen hast. Es kann sein, dass es Schalke Hertha war, wo du das Gefühl hast, okay, da hat einfach jeder eine bekommen und vielleicht wollte das dann nicht auch erreichen. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, Bochum, nächstes Spiel. Wird, wie gesagt, sehr interessant, finde ich, für mich. Echt schon ein bisschen richtungsweisend. Hört sich jetzt vielleicht dramatischer an, als es ist. Aber ich hoffe und wünsche mir einen Sieg, wenn ihr beide jetzt tippen würdet. Annette, was würdest du tippen? Wie geht's aus in Bochum?
Ich habe mir doch gar keine Gedanken gemacht.
Ja, scheiße.
Mist. Jetzt lass mal überlegen. Ich sag, komm, wir müssen das Ding jetzt 3-1 gewinnen. Das geht da jetzt, ins Ganze.
Jens?
Ich habe mir vorher schon philosophiert über das Spiel. Ich muss natürlich dabei bleiben. Es wird ein ganz nüchternes 2-0 auswärts. Also natürlich für uns.
Tja, das 3-1 ist ja weg. Kann ich das Gleiche sagen. Sag ich, es wird knapper. Dann mache ich nur ein 1-0. Wenn wir jetzt alle drei auf Sieg getippt haben, dann muss es ja einer werden. Hoffe ich.
Es kann nicht anders kommen.
Es kann nicht anders.
Ich hoffe, die Mannschaft führt es hier auch und
unbedingt
hält sich daran.
Ja, wir haben das jetzt vorgegeben, Jungs. Ihr müsst da jetzt durch. Ihr müsst jetzt gewinnen. Wenn wir das nächste Mal aufnehmen, wollen wir mit 2 Siegen im Rücken aufnehmen. Das heißt, strengt euch ein bisschen an. In dem Fall würde ich sagen, Annette, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dabei warst bei unserer neuen Ausgabe.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Und vielleicht schaffen wir es mal wieder zusammen in Stadt. Und das war nämlich ein sehr schönes Spiel. Es waren 5-0 gegen Hamburg. Ja, Hannover,
ja, Entschuldigung. Ja, das war echt schön.
Also wir sollten vielleicht öfters zusammen in Stadt gehen, weil das Ergebnis war.
Aber ich
macht Hoffnung auf mehr.
Ich fürchte, das ist bei mir, ja, dauert das jetzt sehr lange, weil Montagsspiele plus einmal kann ich nicht und Montagsspiele gehen bei mir nicht. Das ist unmöglich.
Ja, scheiße. Gut. Allen anderen natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, mir fällt jetzt eigentlich auf, wie dämlich ist, dass wir das immer am Ende sagen, wenn wir sagen, wo unser Podcast zu hören ist, dann haben es die Leute eh schon angehört. Ist eh scheißegal. Aber ihr könnt es theoretisch, falls ihr es nicht getan habt, könnt ihr es auf Spotify, Mein Sport Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, wo auch immer und auf YouTube hören und sehen. Falls ihr mal Themenvorschläge habt, dann gerne an uns senden oder auch Fragen, wie gesagt. Wir stellen ja immer dann auch die Fragen, gerne uns Input geben, was wir besprechen sollen oder über was wir mal unbedingt reden sollten. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ich hoffe wirklich, dass wir uns in gut 2 Wochen mit 2 Siegen im Rücken hören und das Thema Aufstieg ein Stück näher gerückt ist. wenn ich schon so halbwegs optimistisch bin, VfB, macht bitte das Beste draus. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Macht's gut. Ciao.